Kompakt.
Mit Ihren Grüten. Le Nozze di Figaro mit viel Bezug zur Gegenwart im Opernhaus Zürich. Ein Konsumtempel mit grüner Architektur. Mario Botta gestaltet ein Outlet-Center mit Sturmholz. Und Lied d'Afrika, eine Ausstellung, die Neugier für Lyrik vom afrikanischen Kontinenten wecken will. Stellen Sie sich vor, Sie möchten heiraten und dann kommt der Arbeitgeber und behauptet, die erste Nacht gehöre ihm. Es ist nicht ganz sicher, ob es dieses Jus primae noctis, das Recht auf die Hochzeitsnacht für Gutsherren, wirklich gegeben hat. Jedenfalls wurde es in der Kunst zur Zeit der Aufklärung gerne zitiert, um den Feudalismus zu kritisieren und um mit erotischen Machtfantasien zu spielen. Ein Beispiel dafür ist Mozarts Oper «Le Nozze di Figaro», die jetzt im Opernhaus Zürich in einer Neuproduktion auf die Bühne kommt. Gestern Abend war Premiere. Hier das Gespräch von Andreas Kloi mit Patricia Moreno.
«Le Nozze di Figaro», eine Oper, die als besonders aktuell gilt, sodass man sie oft in die Gegenwart adaptiert. Der Regisseur jetzt der Neuproduktion in Zürich gilt als einer, der das gern auf die Spitze treibt. Hat er das jetzt auch in Zürich getan, Jan-Philipp Gloger?
Ja, Jan-Philipp Gloger ist ein Regisseur, der vom Schauspiel herkommt und politisch denkt. Er wendet den Stoff ganz klar ins Jetzt. Es ist ja dieser Stoff leider nicht historisch. Das ist ja der eigentliche Skandal, Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe, Doppelmoral, auch Bestechlichkeit. Das kennen wir aus eigener Anschauung heute sogar von Vorfällen aus dem Opernhaus selbst. Das macht die Inszenierung deutlich.
Kannst du vielleicht an einer Figur exemplarisch zeigen, wie Gloger das macht als Regisseur?
Ja, oftmals sind in den Inszenierungen die Figuren ja einfach modern kostümiert, aber im Grunde dieselben wie immer. Und das ist hier anders. Die 200 Jahre sind nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen, das färbt ab aufs Bewusstsein und da wird's spannend. Eine hochinteressante Figur ist zum Beispiel Cherubino, das ist der stürmische junge Liebhaber in einer Hosenrolle, der bisher oft unsere Sympathie hatte, der aber recht besehen ein ziemlich chauvinistisches Bürschchen ist und sein berühmtes «Non so più cosa son, cosa faccio», ich weiß nicht mehr, wer ich bin und was ich tue, das lässt sich auch als unkontrolliert übergriffig lesen. Da öffnet Gloger schon neue Perspektiven auf die Figuren. Die starken Frauen bei Mozart kennen wir. Hier halten sie auch mal ein Transparent in die Höhe. How I dress is not a yes. Also Kleidung ist nicht gleich Aufforderung zum sexuellen Übergriff.
Das Verrückte ist ja auch, dass mit Mozarts Musik funktioniert, dieses Übertragen in die Moderne. Und am Pult, das weiß ich, ist Stefano Montanari, einer, den ich persönlich sehr schätze, weil ich weiß, dass er auch alte Töne ungemein heutig wirken lassen kann. Wie gelingt ihm das hier?
Mit historisch geschultem Klang, mit der Philharmonia Zürich, also dem modernen Opernhausorchester, mit teilweise historischen Instrumenten. Und das sind die Affekte sehr scharf herausgearbeitet und verbinden sich beredt zur Klangdebatte. Mhm. Dynamisch schien es mir gestern an der Premiere streckenweise an der oberen Grenze. Das spielt sich vielleicht im Lauf der Aufführung dann noch ein. Das Sänger-Innenensemble ist durchgängig relativ jung besetzt. Das hat Brio und unterstützt stark diese musikalische, emotionale Authentizität, wenn wir kurz in so eine musikalische Diskussion reinhören.
Zauberhaft. Klingt fast wie auf einem italienischen Mercato. Aber um nochmal auf dieses Thema, was du anfangs angetönt hast, Machtmissbrauch zurückzukommen. Was macht denn nun die Inszenierung damit? Weil am Ende löst sich ja alles in Wohlgefallen auf, zumindest also in der Urhandlung.
Mit der großen Hochzeitsparty, ja, und vor allem mit dem großen gegenseitigen Verzeihen, dass Versöhnung möglich ist und Machtmissbrauch überwindbar, das bleibt natürlich, kommt hier allerdings sehr märchenhaft rüber, auch mit Anspielungen an die Flower-Power-Bewegungen als anti-autoritärer Traum. Die Versöhnung ist bei Mozart eine Utopie und sie ist es noch heute im Blick dieser Inszenierung.
Le Nozze di Figaro in der Inszenierung von Jan-Philipp Gloger unter der musikalischen Leitung von Stefano Montanari steht im Opernhaus Zürich bis Mitte Juli auf dem Spielplan. Das Südtessin, das Mendrisiotto, ist die Heimat von Mario Botta. Und wenn es um seine Heimat geht, dann realisiert Botta auch Projekte, die andere Star-Architekten vielleicht nicht mal in Erwägung ziehen würden. Kürzlich wurde ein Outlet-Center eröffnet, das Mario Botta gestaltet hat, das Foxtown, das täglich tausende Shoppinglustige auch aus der Deutschschweiz anzieht. Tessin-Korrespondentin Caroline Türkauf hat den Architekten im neuen Konsumtempel getroffen.
Der 80-jährige Botta steht stolz und gleichzeitig freudig wie ein kleines Kind am Eingang der besagten neuen Halle. Schmale Stege auf 3 Etagen führen zu den Geschäften. Die Außenseiten der Stege sind von hellen Holzverkleidungen umrankt. Diese verlaufen gegen den Deckenboden hin zu einem Spitz.
È una cattedrale del consumo, ma è anche una nave rovesciata. Una nave che invece di viaggiare si è fermata.
Natürlich ist das eine Kathedrale des Konsums, aber es ist auch ein umgestürztes Schiff. Die vielen feinen Hölzer stellen einen Schiffsbug dar, der auf dem Kopf steht. Die Ware des Schiffes ist bereit für die Besucherin.
Abbiamo fatto una specie di scenografia.
Viel Tageslicht fällt von oben auf das helle Holz. Holz, das nicht von irgendwo herkommt, sondern von den Hunderttausenden von Bäumen, die im Südtirol vor 5 Jahren vom Sturm Vaia entwurzelt wurden.
Vaia era questa tempesta aveva una connotazione negativa. E noi gli abbiamo dato una forma.
Dieser Sturm Vaia hat eine negative Konnotation. Wir haben Vaia hier eine andere Bedeutung gegeben, denn wir haben dieses Sturmholz in einen anderen Kontext gestellt. Ich ließ dafür die Hallenwände schwarz malen. Durch diesen Kontrast wird das Sturmholz unter dem einfallenden Tageslicht noch heller. Es verliert sein Graben.
Del Vaia, che sono stati distrutti dalla natura.
Botta verwandelt hier also etwas Negatives in etwas Positives und er hat große Freude daran.
Bello pensare che la cultura del nostro tempo deve forzare anche una creatività che parte anche dagli aspetti negativi.
Es ist schön zu denken, dass unsere heutige Kultur auch eine Kreativität haben muss, die vom Negativen ausgeht. Wir verwenden dieses Sturmholz für etwas Neues und geben ihm damit neues Leben. Ich sehe diese Art der Wiederverwertung als eine Lebensaufgabe des heutigen Menschen.
Del nostro essere oggi uomini sulla terra.
An den Eingängen des Shopping-Centers werden Bilder der umgestürzten Bäume, die Besucherinnen daran erinnern, dass sie in eine Halle aus Sturmholz treten werden. Die Besucherinnen sollen ein gutes Gefühl haben, während sie durch die Halle schlendern, weil sie spüren, wie sich etwas Grauenvolles in etwas Schönes verwandeln kann. Es ist diese Grundüberzeugung Bottas, dass sich auch etwas Schlimmes in etwas Schönes verändern kann, die Macht, dass er sich als Star-Architekt nicht scheut, ein Outlet-Center zu gestalten. Gerufen wurde er hierher für diese Arbeit von seinem Freund Silvio Tarchini, einem sehr erfolgreichen und einflussreichen Tessiner Immobilienunternehmer. Dieser versucht, diesen Einkaufstempel mit seinen bald 200 Geschäften möglichst grün zu gestalten.
Wir finden, dass wir unsere Beste geben müssen, um kein Heizöl zu brauchen, kein Gas zu brauchen. Und in Tessin haben wir so viel Sonne und deshalb gehen wir auf Sonnenenergie.
Von Greenwashing sei keine Rede, sagt Tarchini. 98% der genutzten Energie werde selber hergestellt. Natürlich sollen die Besucher ein gutes Gefühl haben, während sie in seinen Hallen shoppen. So shoppen sie eben mehr. Und verantwortlich für das gute Shoppinggefühl ist eben Star-Architekt Mario Botta.
Gute Gefühle zur Umsatzsteigerung, das der Bericht aus Mendrisio über das neu gestaltete Outlet-Center. Kann man die Lyrik von einem ganzen Kontinent in einer Ausstellung vorstellen? Das Museum Strauhof in Zürich möchte es zumindest versuchen. Lied Afrika, Poesien eines Kontinents, so heißt die neue Schau, zu der Christa Baumberger, eine der Kuratorinnen, sagt.
Das Ziel der Ausstellung ist, dass wir das Publikum neugierig machen für Entdeckungen, dass wir Gedichte, die aus dem afrikanischen Kontinent kommen und hier nahezu unbekannt sind, bekannter machen.
Felix Münger von der SRF Literaturredaktion war im Strauhof. Hier seine Eindrücke im Gespräch mit Jodo Kess.
Ja, also die Ausstellung wartet mit einer Vielzahl von afrikanischer Lyrik auf, aus den verschiedensten Ländern von Südafrika über Kenia bis Tunesien. Und für mich war der Besuch schon sehr faszinierend und auch bereichernd, weil die Ausstellung mir eben Einblick gibt in eine Welt, die ich vorher nur wenig gekannt habe.
Gut, Literatur ist Text und Texte muss man lesen. Wie präsentiert denn jetzt die Ausstellung die Gedichte?
Ganz unterschiedlich, zum Teil ganz klassisch in großen Buchstaben an den Wänden, aber dann gibt es auch zahlreiche Videoinstallationen. In den einen empfehlen Leserinnen und Leser ihre Lieblingsgedichte aus Afrika oder dann hören wir und sehen wir Dichterinnen und Dichter aus den verschiedensten Regionen von Afrika per Zoom, wie sie Werke vortragen. Und ja, besonders berührt hat mich da zum Beispiel das Gedicht der Kenianerin Philo Ikonia, in dem sie den Mord an einem Menschenrechtsaktivisten anprangert. Und für sie ist der Mord eben ein Zeichen dafür, dass sie, wie sie es nennt, in a dark time, in einer dunklen Zeit lebe. Und sie sehnt sich nach einem freiheitlichen Land, in dem eben auch die Menschenrechte geachtet werden, wenn sie von einem Land Liberata spricht.
At such a time, at such a dark time, Mother, I do not give up. I come to you barefoot and hungry with a soul thirsty to call my land Liberata.
Philo Ikonia hier, also es geht um Menschenrechte und Freiheit. Welche Themen sind dir sonst noch aufgefallen?
Ja, die Ausstellung fokussiert auf Lyrik aus der postkolonialen Zeit, also so ab den 1960er Jahren. Und viele Gedichte nehmen dann entsprechend auf das politische Bezug, auf die enttäuschten Hoffnungen nach dem Abzug der Europäer, auf die Korruption, die fehlende Rechtssicherheit. Aber dann gibt es auch universelle Themen wie die Liebe, der Tod und die Frage, was danach kommt. Das blitzt alles immer wieder auf, dieses universell Menschliche. Und das macht dann eben auch, dass man sich im fernen Europa ganz angesprochen fühlt von dieser Lyrik. Dann geht es um die Rolle der Frau in der Gesellschaft, das kommt mehrfach vor. Und dann auch auffällig ist, dass viele Gedichte immer wieder die Frage nach dem sogenannten Panafrikanismus stellen. Also die Frage aufwerfen, gibt es so etwas wie eine gesamtafrikanische Identität in diesem riesigen Kontinent? Und das macht zum Beispiel die Südafrikanerin Malika Ndlovu. Sie fragt, sind wir tatsächlich alle Afrikaner? Und ihr bin ich in einer Ecke der Ausstellung begegnet, wo per Großleinwand und Kopfhörer aktuelle Slammerinnen und Spoken-Wörter vorgestellt werden.
Where I come from is an infinite galaxy. Who I am. Where I come. An infinite galaxy.
Meine Herkunft ist eine unendliche Galaxie, sagt hier die Südafrikanerin Malika Ndlovu. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich, Felix, die Literatur aus dem gigantischen und vielfältigen Afrika in einer Ausstellung präsentieren zu wollen, kann das gut kommen?
Ja klar, also die Ausstellung zeigt nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Und dieser Ausschnitt wiederum orientiert sich an der für den deutschsprachigen Raum einzigartigen Sammlung mit Hunderten von ins Deutsche übersetzten afrikanischen Gedichten, die der 2017 verstorbene Schweizer Literaturvermittler Al Imfeld kurz vor seinem Tod herausgegeben hat. Und Imfelds Bemühen war es schon, ein möglichst vielfältiges und breit abgestütztes Bild der Literatur zu vermitteln.
Aber es bleibt eine europäische Auswahl von afrikanischer Literatur und im Moment wird ja bekanntlich die Frage der kulturellen Vereinnahmung breit diskutiert.
Ja, ja, und die ist indirekt auch im Strauhof ein Thema, also diese Debatte. In einem Raum wird sichtbar, wie sehr sich Al Imfeld darum bemühte, eben nicht zu vereinnahmen. So hat er sich zum Beispiel verschiedentlich von Afrikanern unterstützen lassen bei der Auswahl der Autorinnen und Autoren. Das wird durch Briefe belegt. Und er ließ diese Autorinnen und Autoren dann auch selbst wählen, welche Werke dann in die Anthologie kommen sollen. Und auch in der Ausstellung finden sich Statements per Videostream verschiedener Fachleute zum Thema. Also ich hatte auch hier den Eindruck einer Auseinandersetzung, die ernsthaft und gewinnbringend ist. Und was dann noch dazu kommt, es ist die erste Ausstellung von insgesamt geplanten drei. Nummer zwei in einem Jahr wird dann von einer afrikanischen Kuratorin gestaltet.
Die erste der drei Lit-Afrika-Ausstellungen im Strauhof ist bis Anfang September zu sehen.
SRF 2 Kultur.
Museen sind verpflichtet, Provenienzforschung zu betreiben. Kunststiftungen eigentlich auch. Nicht immer klappt das auf befriedigende Weise, wie die Diskussionen um die Bürle-Stiftung zeigen. Die Stiftung betraute ein Expertengremium mit der Erforschung der Herkunft von Kunstwerken, aber einige Mitglieder waren befangen, weil sie eng mit der Stiftung verbunden sind. Nun will die Stefanini-Kunststiftung in Winterthur die Sache anders angehen. Sie startet ein großes Projekt zur Provenienzforschung. Was die SKKG, also die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, genau vorhat, dazu Alice Henkes.
Die hat sich sehr viel vorgenommen und das in zweifachem Sinne. Zum einen ist die Sammlung Stefanini, die von der Stiftung betreut wird, sehr groß und vor allem sehr, sehr vielfältig. Und zum anderen möchte die Stiftung in Sachen Provenienzforschung anscheinend alles richtig machen.
Klingt gut, aber was heißt das?
Ja, die Stiftung, die hat ein 7-köpfiges Forschungsteam einberufen. Geleitet wird das von Caroline Lange und Thomas Schmutz. Sie ist Historikerin, eher Kunsthistoriker. Und die beiden, die haben eine Agentur gegründet, die sich auf die Erforschung der Herkunft von Kunstwerken spezialisiert. Gemeinsam mit einem Team werden die beiden die nächsten 1,5 Jahre ca. 6.000 Gemälde untersuchen, die von der Stiftung verwaltet werden. Wichtig ist aber vor allem die Frage, haben diese Werke in den Jahren 1933 bis 1945 die Hand, also den Besitzer, die Besitzerin gewechselt?
Also mit anderen Worten, es geht um die Frage, ist das Raubkunst oder nicht?
Genau, die Stiftung spricht allerdings von verfolgsbedingt entzogenem Kulturgut. Das ist eine Bezeichnung, die sich in Deutschland durchgesetzt hat und die etwas offener ist und da auch wirklich alles mit einschließt. Also Werke, die zwangsenteignet wurden, die geraubt wurden, die aber auch auf der Flucht zu schlechten Bedingungen verkauft wurden. Das Forschungsteam, das untersucht die Bilder und ordnet sie 4 Kategorien zu. Von wahrscheinlich völlig unproblematisch bis wahrscheinlich sehr problematisch, also wahrscheinlich verfolgsbedingt erzogenes Kulturgut.
Und was passiert dann mit Werken, die eben auf problematische Weise in die Sammlung kommen?
Darüber berät dann ein externes Expertengremium, das aus 6 bis 8 Leuten bestehen soll. Das soll möglichst divers besetzt sein. Auch Angehörige von Opfergruppen sollen mit dabei sein. Und die Mitglieder dieses Expertengremiums, die sollen turnusmäßig wechseln. Also das klingt nach einer sehr aufwendigen Sache.
Und wenn dieses Expertengremium jetzt zum Schluss kommt, dass Kunstwerke eben zurückgegeben werden müssen?
Dann gebe man sie zurück, das sagt Christoph Lichtin, der Geschäftsführer der SKKG. Er sieht daran kein Problem. Die Sammlung, die sei zwar sehr groß, aber in der Öffentlichkeit wenig präsent. Also das heißt, die Werke, die werden nicht unbedingt mit der Sammlung Stefanini identifiziert.
Genau, du hast es am Anfang auch schon angesprochen. Diese Sammlung ist riesig und sie besteht ja nicht nur aus Bildern. Also wenn es um die Sammlung Stefanini geht, dann ging es meistens um Kuriosa, wie zum Beispiel einen Milchzahn von Kaiserin Sissi.
Ja, das stimmt. Also diese Sammlung ist riesig und sie steckt voller Überraschung. Also diese 6000 Gemälde unter anderem von bekannten Kunstschaffenden wie Kuno Amir, Albert Anker, Ferdinand Hodler, die machen nur einen kleinen Teil dieser Sammlung aus. Insgesamt stecken da über 80.000 Objekte drin.
Und die sollen auch alle kategorisiert werden?
Naja, also alle, das wäre ein unlösbares Mammutunterfangen, aber die Stiftung, die will weitere Objekte der Sammlung untersuchen und sie rechnet damit, dass sich das über einige Jahre hinziehen wird.
So viel zum neuen Projekt zur Provenienzforschung der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte in Winterthur. Hätten Sie vor 300 Jahren gelebt, dann würden Sie sicher nicht Wasser zum Mittagessen auf den Tisch stellen. Schöne Trinken, so heißt eine Ausstellung im Historischen Museum Basel, mit mehr als 200 barocken Silbergefäßen, die auch ein Sittengemälde der frühen Neuzeit zeichnen. Remo Vitelli.
Was die Trinksitten betrifft, hat die Barockzeit einen zweifelhaften Ruf.
Man hat auch viel getrunken, deswegen wird das 17. Jahrhundert, aber vor allem das 16. Jahrhundert auch als Hauptsächepoche des deutschen Volkes bezeichnet oder auch als Saufzeitalter.
Sagt Sabine Söll-Tauchert, die Kuratorin der Ausstellung. Dieser Alkoholkonsum hatte aber zuallererst praktische Gründe.
Wasser war häufig verunreinigt, deswegen waren Wein und Bier Grundnahrungsmittel und man hat eben das als Teil des Nährungsmittelbedarfs hat man Wein oder Bier getrunken.
Und auch zu sagen ist, dass damals Wein und Bier meist weniger Alkohol enthielten als heute. Im Alltag hielt sich der Alkoholkonsum also wohl in Grenzen. Anders war es bei Festen und Banketten, besonders beim Adel und dem wohlhabenden Bürgertum. Schriftliche Quellen berichten teils von gewaltigen Mengen. Da wird auch mal von 8 Litern Wein und 11 Litern Bier berichtet, pro Person versteht sich. Und dies schlägt sich dann auch nieder in der Sprache.
Es ist immer von Saufen die Reden, von Zechen, man wird besoffen. Also es ist sehr derbe, das, was wir heute unseren Kindern verbieten, so zu sprechen.
Es ging also hoch her an solchen Banketten. Bemerkenswert ist auch die Art und Weise, wie getrunken wurde. Trinkrituale und Trinkspiele waren groß in Mode. Man muss es so sagen, zu solchen Gelegenheiten haben sich die Leute mit Methode gegenseitig abgefüllt. Das fing an mit dem sogenannten Willkomm für den Gast. Die Willkomm sind meist große, prunkvolle Pokale aus vergoldetem Silber. Einige sehr schöne Exemplare sind in der Ausstellung zu sehen.
Und man musste in einem Zug diesen Pokal leeren. Das wissen wir aus den Quellen des 17. Jahrhunderts. Er musste den auf Ex trinken.
Und wer es nicht in einem Zug schaffte, dem wurde nachgeschenkt. Ähnlich ist es mit dem sogenannten Sturzbecher. Dieser hat keinen Fuß, das heißt, man stellt ihn kopfüber auf den Tisch. Und dies geht eben nur, wenn man ihn restlos ausgetrunken hat. Einige Sturzbecher in der Sammlung haben ein kleines, feines Extra. Am Boden des Bechers ist eine kleine, sehr kunstvoll gearbeitete Windmühle angebracht und dazu ein kleines Röhrchen. Der Becher wird gefüllt, der Gast pustet nun einmal feste in das Röhrchen und treibt damit das Windrad an. Solange es sich lustig dreht, hat er Zeit auszutrinken. Und wenn das Windrad stillsteht, muss der Becher leer sein.
In diese Trinkspiele sind Hindernisse eingebaut, damit man scheitert. Das führt zum Lachen bei der Tischgesellschaft, zum großen Hilau.
Und zu immer größerer Trunkenheit aller. In der Sammlung befinden sich noch viele weitere solcher verspielter Trinkgefäße. Doch darauf beschränkt sich die Ausstellung bei weitem nicht. Zu sehen ist eine Fülle dieser kunstvollen barocken Gefäße, vom relativ einfachen Becher bis zum prunkvollsten Schaugefäß, das eigentlich gar nicht gedacht war, um daraus zu trinken.
Das war eine Wertanlage, das war eine Sicherheit, das war aber vor allem Status und wirklich Demonstration der eigenen Macht und des Einflusses,
sagt die Kuratorin Sabine Söll-Tauchert. Während 3 Jahren haben sie und ihr Team mit dieser bedeutenden Privatsammlung arbeiten können. Sie haben die Objekte wissenschaftlich aufgearbeitet und auch einen umfangreichen Katalog erstellt. Und zum ersten Mal überhaupt ist die Sammlung nun eben öffentlich zu sehen, in dieser äußerst sorgfältig und aufwendig gemachten Ausstellung.
Zum Wohl. Schöne Trinken, die Ausstellung im Historischen Museum Basel, ist bis Anfang nächsten Jahres zu sehen. Das war's von Kultur Kompakt. Morgen ist hier dann Madeleine Betschart als Feuilleton-Gast im Gespräch. Die Kunsthistorikerin leitet das Centre Dürrenmatt in Neuchâtel.
Kultur Kompakt.